herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan. Es ist wieder Podcast Monday und wir beide sind zurück mit einer neuen Folge. Heute sprechen wir über die Nations League und darüber, was der erste FC Köln in der letzten Woche vollbracht hat. Dann stellen wir uns noch die Meisterfrage und diskutieren da ein bisschen, wer es denn macht in dieser Saison. Und zu guter Letzt sprechen wir über das Thema Football Leagues, was in der letzten Woche ja auch so ein bisschen nochmal hochkam. Und das mache ich nicht alleine. Mert ist heute auch mit dabei. Hallo Mert.
Hallo Stefan.
Ja, heute mal eine Fanfare für dich zur Begrüßung.
Das finde ich gut.
Ja, auch mal überraschend. Wie geht's dir denn heute, Mert?
Du, ich kann nicht klagen, als hätte ich keinen Anwalt. Von daher geht's mir relativ gut. Wie geht's dir denn?
Du, Mert, mir geht's ganz gut. Ich fühle mich wie ein Urgestein, wie das auf meiner Rolex hier gerade.
Ah, geil. Ja, neue Folge, ich freue mich. Ein bisschen was jetzt passiert. Es ist mir ein bisschen ruhiger geworden, ist ja, Nationalmannschaft, Pause und lief nicht so rund für Deutschland.
Wie bitte? Warum lief es nicht rund?
Abgestiegen, ne?
Abgestiegen?
Abgestiegen, machen das den HSV nach, ne?
Ja, also geht das schnell runter, ist natürlich wieder eine Statistik, ne? Jedes Mal, wenn der HSV abgestiegen ist, ist auch die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League bisher abgestiegen.
Richtig, richtig.
Da kommen wir gleich mal rein mit so einem Fact. Ja, dann viele hinterher.
Ja, hast du das Spiel gesehen gegen Russland? 3-0?
Ja, ich habe einige Szenen gesehen, nicht das ganze Spiel. Ja. Da hatte ich dann doch keine Zeit für. Ja, Deutschland gewinnt 3-0. Die jungen Wilden, wie sie genannt werden, haben in der ersten Halbzeit aufgezogen, 3 Tore erzielt und gegen die Russen, die da, ja, man kann sagen, mit einer C-11 aufgelaufen sind.
Ja, kann man so sagen,
glaube ich. Cocker Rausch, links hinten, soliden Job gemacht. Ja. Ja. Wer ihn noch kennt, aus den Bundesliga-Zeiten bei Hannover 96, etc. Ja, wie war denn deine Meinung zum Spiel?
Ja, ich fand es gut, dass die Jungen mal ein bisschen jetzt eine Möglichkeit bekommen haben, dass sie ihr Können mal beweisen konnten. Wir sind ja die Verfechter so, du auch schon ein bisschen mehr als ich, von den ganzen jungen Wilden, die zum Beispiel auch bei Leverkusen sind, die mal ein bisschen mehr ranzuführen, jetzt langsam an die Nationalmannschaft und auch Aufgaben und Verantwortung übertragen, die sie dann auch mal irgendwann gerecht werden. Sie haben sehr viel Kredit, wie Serge Gnabry, Kai Havertz, Brandt, Werner und Süle auch. So, also ich finde es gut, dass sie mal jetzt ran durften, haben auch gezeigt, wie gut sie sein können. Kai Havertz hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Serge Gnabry auch auffällig, vor allem auch schon in den letzten Wochen bei Bayern auffällig gewesen und jetzt auch in der Nationalmannschaft. Leroy Sané hat sein erstes Tor gemacht für die Nationalmannschaft, von daher scheint alles positiv und geht in die richtige Richtung, aber da gibt es noch einige ältere Spieler, auf die wir dann gucken müssen, was da noch kommt.
Genau, heute ist das nächste Spiel. Heute geht es gegen die Holländer. Die haben ja auch eine sehr junge Truppe, einen neuen Trainer, Ronald Koeman, der da die jungen Wilden auch ranlässt. Und die haben das bisher besser gemacht als die Deutschen. Allerdings jetzt nochmal zurück zum Spiel gegen Russland. Ja, Kai Havertz da auf der Zehnerposition mit allen Freiheiten im System bei Jogi Löw. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe ihn letzte Woche hochgelobt in der Folge. Und er hat es wieder bestätigt. Er ist einfach ein klasse Spieler für mich. Und ihm gehört nicht nur die Zukunft beim DFB, sondern hoffentlich auch bei den Bayern. Weil so einen Spieler möchte ich natürlich dann bei der besten deutschen Mannschaft sehen. Und beste deutsche Mannschaft. Über Jahre hat der FC Bayern es eigentlich bewiesen. Und deswegen nenne ich da jetzt nicht Borussia Dortmund, auch wenn da vielleicht ein paar Hörer traurig sind. Ich denke, das wird mittel- oder langfristig wird das der Weg sein für Kai Havertz. Und er hat wirklich sehr, sehr gut performt. Serge Gnabry, hast du auch angesprochen. Sehr gut gespielt, in einer anderen Funktion als bei Bayern, mehr vorne drin, mehr zentraler. Er hat natürlich eine sehr gute Schnelligkeit und einen guten Abschluss. Technisch hat er manchmal dann doch nochmal ein, zwei kleinere Probleme. Leroy Sané, erstes Tor, wichtig natürlich für ihn, um jetzt den Kritikern, um Toni Kroos mal zu zeigen, okay, ich kann auch bei der Nationalmannschaft treffen, gucken wir mal, wie es weitergeht. Und Toni Kroos, der ist jetzt wieder zurück und da bin ich auch gespannt auf seine Performance heute Abend.
Da bin ich auch gespannt. Aber Toni Kroos macht ja immer relativ unaufgeregten Auftritt. Der spielt da seinen Stiefel, wie man so schön sagt, runter. Der ist dann, ja, hat genug Erfahrung, um zu wissen, wie man da auch gegen Holland spielen muss. Da ist ja auch noch eine Rechnung offen, muss man sagen. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie Deutschland ja, sich präsentiert. Und zurück zu Kai Havertz. Du hast ja die Woche dann auch prominente Unterstützung bekommen in
Das
Form
stimmt.
von Joshua Kimmich, der auch gesagt hat, ja, also ich habe die Entscheidung nicht, aber ich würde ihn auch gern bei Bayern sehen, weil er alles mitbringt, ja, was man braucht, um ein guter Fußballer zu sein. Ja, muss ich dich jetzt natürlich fragen. Du hast es gefordert letzte Woche. Du hast gesagt, Bayern muss ihn holen. Ist egal, wie viel der kostet. Aber glaubst du nicht, dass das ein bisschen zu früh kommt? Ich meine, mit Götze, Podolski gab es da genug Beispiele, wo der Schritt vielleicht nicht der richtige war.
Ja, die beiden waren dann doch an einem anderen Punkt in ihrer Karriere, als sie zum FC Bayern gewechselt sind. Ich muss erstmal Danke sagen an Josh, dass er mir da so zur Seite gesprungen ist in der letzten Woche. Natürlich da auch Unterstützung. Ja, hat da natürlich reingehört, hat dann gesehen, wie Kai funktioniert. Die beiden ja auch im Mittelfeld zusammen gespielt. Josh auf der 6, Josu auf der 6 und Kai Havertz auf der 10er Position. Hat gesagt, es war sehr angenehm mit ihm zu spielen und man hat gleich gemerkt, wie er die Aufgaben angenommen hat und das Ganze umgesetzt hat, exzellent. Und deshalb auch ein Kandidat für Bayern und da gebe ich Joshua Kimmich halt völlig recht. Oder mir, oder eher mir in dem Fall. Ich sehe den Unterschied zu Götze und Podolski darin, dass ich glaube, dass Kai Havertz jetzt mit seinen 19 Jahren, ist er jetzt jung, absolut schon weiter ist von der Entwicklung her und auch von der Verantwortung her, die er in dem Verein getragen hat. Mario Götze war auch sehr früh dran, hat auch sehr früh ja, einen Riesenschritt gemacht. Aber Kai Havertz ist dann doch nochmal in Leverkusen, ist alles so ein bisschen familiärer. Er hat da eine junge Truppe, mit der er aufwächst, wo er jetzt schon wirklich eine Riesenführungsrolle übernimmt. Mario Götze war damals natürlich aufgrund seiner Leistung ein Führungsspieler, aber war jetzt auf dem Platz nicht der Spieler, der dort vorweggehen musste, sondern hatte ein intaktes Team um sich herum, wo er mitschwimmen konnte. Und da sehe ich halt den Unterschied bei Kai Havertz. Bei Lukas Podolski, der hat einfach, ja, der hat die ganze Stadt getragen auf den Schultern, so, hat dann aber leider leistungstechnisch Probleme gehabt und hatte dann nicht so gute Phasen. Ich traue Kai Havertz auf jeden Fall den Schritt zu. Und ich denke, als Fazit kann man sagen, er muss auch für seine Entwicklung in den nächsten, ja, 2, 3 Jahren auf jeden Fall einen Wechsel machen und deswegen warum nicht zum FC Bayern?
Ja, also wir beobachten ihn ja schon ein bisschen länger und da muss man auch einfach sagen, dass auch im Verein, jetzt nicht nur bei dem Spiel in der Nationalmannschaft, wirklich gute Leistungen gemacht hat, auch in dem Verein jetzt seit Wochen, ja, auch ein bisschen die Lebensversicherung war von Leverkusen, sei es in der Euroleague oder in der Liga auch. Und er ist mit der Einzige, der da wirklich konstant seine Leistung abruft. Und das ist halt, glaube ich, für so einen jungen Spieler noch schwieriger, wenn es nicht läuft. Und deswegen muss man seine Leistung da noch höher ansetzen, glaube ich.
Genau,
Und
wenn ich
ja.
da kurz reingrätschen darf, weil das ist der gute, den Punkt habe ich nämlich noch vergessen. Mario Götze und Lukas Podolski waren damals Spieler, die in ihrem Verein Spiele entschieden haben oder einzelne Aktionen hatten jeweils in
Ja.
den Spielen. Aber Kai Havertz, der drückt dem Spiel wirklich seinen Stempel auf und das seit Wochen. Und wie du sagst, wenn es mal nicht läuft, der fordert die Bälle und der macht das Spiel. Das ist keiner, der mal durch eine Situation auffällt, sondern der ist das ganze Spiel präsent. Und hat einfach eine überragende Übersicht, brutale Technik, guten Abschluss. Und deswegen, wie gesagt, wenn man schon so weit ist und eine Mannschaft so tragen kann und nicht nur durch einzelne Aktionen, sondern komplett den Stempel und das Spiel macht für die Mannschaft, dann gehört für mich so ein Spieler zu einer besseren Mannschaft.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich meine, Kai Havertz, du hast gesagt, bringt alles mit und ich glaube, sein Anspruch ist es auch natürlich, bei der besten Mannschaft zu sein, die es gibt in Deutschland. Wenn man so jung ist, muss man natürlich gucken, dass man sich entwickelt und dass man einfach den nächsten Step macht, wie man so schön sagt. Ich hoffe nur, dass er wirklich in der Bundesliga bleibt und nicht irgendwie ins Ausland geht, weil das wäre halt schade für die Bundesliga, aber. Leroy Sané und Julian Draxler haben es vorgemacht. Ich meine, die anderen Ligen sind auch relativ attraktiv. Und ja, Bayern München hat den Anspruch, immer die besten deutschen Spieler zu haben und zu fördern auch. Dementsprechend ist es definitiv ein Kandidat für Bayern. Ja,
Also ich
bleibt
sage,
spannend.
das lassen sie sich nicht durch die Lappen gehen. Die haben ja Transfers angekündigt für den Sommer und ich denke, er wird das Transferziel Nummer 1 sein. Er ist das The Next Big Thing. Ja, das nächste große Ding und wirklich ja ein Riesenspieler, weil er so viel Potenzial hat und deswegen sage ich, da werden die Bayern zuschlagen und im Sommer ja 80 Millionen nach Leverkusen überweisen. 60 Millionen Marktwert hat er, packen wir noch 20 drauf im Paket, sage ich jetzt mal, dass Uli das macht und dann ja ist das Ding geritzt. Also ich glaube nicht, dass Leverkusen ihn dann noch mal halten kann, ja. Und ja, es haben natürlich nicht nur die Deutschen gespielt, sondern es gab auch noch andere Spiele und da gab es ein
Richtig.
brisantes Duell zweier Teamkollegen, die ja auch schon mal in der Vergangenheit aufgefallen sind, dass es da Ungereimtheiten, sagen wir jetzt mal, gab innerhalb ja, des Teams. Und die beiden haben gegeneinander gespielt und zwar Uruguay gegen Brasilien. Und das Ergebnis ist da erstmal für uns zweitrangig. Da gab es eine Szene, ja. Mert, du darfst zuschlagen.
Ja, Brasilien hat 1-0 gewonnen, Neymar mit dem entscheidenden Elfer, aber das war nicht die Szene des Spiels, sondern ja, eine andere Szene. Du hast angesprochen, gibt Zoff jetzt in Paris. Tuchel muss wieder schlichten, ey, muss wieder moderieren. Neymar ganz, ganz frech, schiebt da Cavani einen durch, aber wie? Richtig, richtig frech. Und Cavani lässt sich das natürlich nicht gefallen und foult ihn halt direkt danach. War halt weniger, als Neymar schon wieder draus gemacht hat. Kriegt Cavani die gelbe Karte
Naja, er
auch
kam
noch,
schon
aber.
im hohen Tempo angelaufen, der Edison.
Ja, war schon eklig auf jeden Fall. Aber geil von Neymar, dass er ihn einfach durchschiebt. Einfach, er zieht seinen Spielstil durch. Das feiere ich, rechne ich ihm hoch an. Aber auch Cavani natürlich eklig, haut ihn dann um. Dann regt er sich auf, ey, wie kann man das pfeifen und so. Dann gab es natürlich ein, zwei
Ja.
Sätze von beiden. Wollte Neymar dann nochmal hochhelfen, Neymar zieht die Hand weg, er schmeißt den Ball dann nochmal Richtung Neymar. Ja, wer weiß nicht, was Tuchel da macht in Paris, ob das gut geht. Was glaubst du, war es das jetzt für Cavani in Paris? Muss er sich umschauen, oder was?
Ja, ich habe es ja schon diese Woche mal bei Instagram kommentiert für dich, dass ich glaube, das könnte das Ende gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die nach dem Spiel, ob man sich da einfach die Hand gegeben hat und dann ist alles wieder gut. Auf jeden Fall hat Cavani da schon Richtung Neymar geworfen und beide waren sich ziemlich uneins und Neymar hat auch wieder Worte ja, in Cavanis Richtung gesprochen. Das hat man auf jeden Fall bei der Kamera gesehen, dass das auch nicht so die nettesten Worte waren, sondern ja, auf jeden Fall Beleidigung. Das kann man sagen. Welche jetzt genau, da muss ich nochmal einen Lippenleser engagieren. Auf jeden Fall war das heftig und deswegen weiß ich nicht, ob die das mitnehmen nach Hause. Ich weiß, dass für Thomas Tuchel sowieso momentan sehr schwierig ist, weil in der Liga läuft es natürlich, aber ja, in der Champions League. Da ist es sehr, sehr eng und da muss man die nächsten Spiele auf jeden Fall alle gewinnen, sonst scheidet man aus. Man ist auf Platz 3 in der Gruppe, ein Punkt hinter Neapel und Liverpool. Und deswegen wird es da sehr, sehr eng und da könnte es schon zu Problemen kommen, wenn Paris dann wirklich ausscheidet. Und da braucht er eigentlich seine beiden Superstars, ja, so, dass sie sich auch gut verstehen und auch mal den Ball zu spielen.
Ja, das Krasse ist, ich sehe da gewisse Parallelen. So eine Szene gab es auch, oder so eine Situation gab es auch schon mal vor einigen Jahren zwischen Wayne Rooney und Cristiano Ronaldo. Und Wayne Rooney hat sein Abschiedsspiel bekommen, jetzt natürlich für England gegen die USA, hat leider nicht getroffen. Aber da gab es ja auch, ja, Streit, war das die WM oder EM? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall Rooney da ein Foulspiel begangen, Cristiano hat beim Schiri die rote Karte gefordert, die dann auch dementsprechend kam. Und ja, da gab es auch so eine Situation dann bei Manchester United. Wie geht's weiter? Kommt niemand da klar? Muss einer gehen möglicherweise? Und das sehe ich jetzt auch in Paris. Und ich glaube aber tatsächlich, dass Neymar da am längeren Hebel sitzt. Und ja.
Ja, das glaube ich auch. Längerer Hebel und so, hin und her, physikalische Gesetze. Aber ja, Neymar ist ja auch immer wieder in Gerüchten um Barcelona. Da habe ich ja jetzt wieder gelesen die Woche, Barcelona sagt nach all dem, was
Stimmt.
Neymar ihnen angetan hätte,
Stimmt.
wenn sie entscheiden, dass Neymar zurückkommen soll, dann wird er zurückkommen. Neymar sich auch immer positiv über Barcelona in den letzten Wochen geäußert. Also vielleicht bereitet er da auch seinen Abgang vor, ist ja auch nicht ganz glücklich in Paris. Und dann wäre Cavani der sagen wir mal in Anführungsstrichen, Sieger
Ja,
nach der
das habe ich
Entlassung.
tatsächlich auch gelesen. Ja, Neymar hat ja auch gewitzelt mit Luis Suarez, alte Kumpels. Hat ihn bestimmt gefragt, wie sieht's aus? Kommst du jetzt oder was? Leo fragt auch schon nach. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, das kann ich nicht so wirklich einschätzen, ob das wirklich wieder passieren könnte, dass er zu Barcelona zurückkehrt. Aber wie
Noch
gesagt,
Noch dazu passt ja, dass es die Gerüchte gibt um Dembele, dass er Barcelona verlassen wird. Da gab es ja den nicht zum Training verschlafen, Magenschmerzen. Oh, der hatte böse Magenschmerzen. Natürlich soll die ganze Nacht durchgezockt haben.
Zu viel Fortnite,
Naja, zu viel Fortnite für ihn. Ja, hat die ganze Nacht da durchgespielt und konnte deswegen nicht zum Training kommen oder ja, hat das Training abgesagt, kurzerhand. Und ja, da gibt es ja Gerüchte, dass da Jürgen Klopp interessiert sein soll an ihm
ja.
und dann wäre natürlich wieder ein Platz frei bei Barca.
Das stimmt. Dembélé natürlich unclever, aber ein bisschen witzig. Ja, wie gesagt, ich kann das nicht wirklich einschätzen mit Neymar, ob er wirklich wieder zurückkehren wollen würde, weil ja, da gab es ja, es war nicht nur positiv alles am Ende, wo er gegangen ist. Ist natürlich mit Messi und Suarez zwei Kumpels, mit denen er sich gut versteht und auch auf dem Platz gut verstanden hat. Die haben ja alles gewonnen in der Zeit, wo er da war und auch super kombiniert miteinander. Also das hat einfach gepasst. Und in Paris, ja, gibt es immer wieder mal Stress, sei es Cavani, sei es andere Mitspieler oder auch in der Liga von anderen Fans und und. Ja, ich weiß nicht, ob Neymar sich da komplett wohlfühlt, und ich weiß auch nicht, wie Barca da finanziell aufgestellt ist, ob sie das wirklich stemmen wollen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bleibt es dann spannend abzuwarten. Ich frage mich auch, ob Edinson Cavani das noch mitmachen möchte. Also ich meine, so ein Stürmer mit seinen Qualitäten sagt sich dann bestimmt auch irgendwann ganz ehrlich, ich kann auch
Also
woanders spielen.
für den wird es sicherlich auch Anfragen geben, da bin ich mir sicher. Der hat ja oft genug schon seine Qualität nachgewiesen.
Bayern, Bayern.
Das Thema, naja, wir haben Robert Lewandowski dort beim FCB. Nee, man muss sagen, Neymar hatte natürlich alles so einen faden Beigeschmack, sein Wechsel damals mit der Klage gegen Barcelona dann nochmal und ja, ausstehende Zahlungen etc. Da ging es so ein bisschen hin und her. Jetzt in Paris sorgt er auch immer nicht nur durch seine Leistung, sondern auch neben dem Platz immer mal wieder für Aufsehen. Mit der WM, das war auch nicht so positiv für sein Image. Es wäre schon ein bisschen komisch, wenn er dann wieder jetzt zu Barca zurückkehrt, nachdem er gesagt hat, er ist dort weggegangen, um Weltfußballer zu werden. Und dann stellt er sich wieder so ein bisschen in den Schatten von Messi. Da rieche ich schon die nächste Krise, wenn er da wieder hinkommt.
Ja.
Deswegen muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke, wenn sie in diesem Jahr in der Champions League nicht weit kommen, dann werden wir Neymar nicht länger in Paris sehen.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Ich glaube, Neymar ist auch, ja, lebt halt natürlich auch davon, dass er Titel gewinnen will und gewisserweise auch gewinnen muss, um einfach die Marke Neymar auch aufrechtzuerhalten. Und ja, wie gesagt, die Millionen, die da durch die Gegend fliegen, ja, zahlen sie nicht von alleine.
Ja.
Dementsprechend muss man auch mit Titeln zurückzahlen und in Paris ist das halt nicht der Fall. Und qualitätstechnisch muss man nicht drüber reden, ist er einer der besten überhaupt. Also ich würde es für den Fußball geil finden, wenn er zurückkommt, weil das einfach geil ist mit Messi, Suarez und Neymar, weil die drei sich einfach unnormal verstanden haben und was für Spiele die da gemacht haben, allein gegen Bayern, wenn ich da an die Allianz Arena denke, was die da ja, gezaubert haben quasi. Wäre es natürlich geil, aber ja, bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten. Ich gucke mir das Ganze von hier an auf jeden
Sehr gut, und da bin ich doch dabei. Und da können wir jetzt das Thema Nations League mal abschließen. Aber da habe ich schon gesagt, ja, Abstieg. Die deutsche Mannschaft ist abgestiegen und deswegen können wir jetzt auch mal über die zweite Liga natürlich sprechen. Da ist auch der 1. FC Köln besiedelt in dieser Saison, auch abgestiegen. Und ja, da ist natürlich was Spektakuläres eingetütet worden. Die letzten Wochen hat er mittrainiert bei der U21 schon. Und sich dort fit gehalten. Ja, und er ist zurück und stellt sich jetzt hier aufs Podest.
Anthony Modest.
Richtig, er ist zurück, Mert, du
Er
hast
ist
es
zurück.
gesagt. Ja, der 1. FC Köln verpflichtet Anthony Modest. 1 Million Jahresgehalt, natürlich Vertrag bis 2023. Das Geld steigert sich natürlich in den nächsten Jahren. Jetzt fragt ihr euch ja, wie kommt er denn jetzt zurück? Der ist ja von China, weil er in China ist von seinem Club jetzt verpflichtet worden. Da sind noch ein paar Sachen im Argen, die werden jetzt geklärt, die Vertragsdetails mit seinem Ex-Club. Aber dann ist er wieder da und ja, eine Riesenfreude für die Kölner, oder?
Ja, Transferhammer. Ich glaube, für Köln ist das überragend. Anthony Modest, vergangene Saison, ja, ne? Vergangene Saison, super, super Zeit gehabt in Köln, regelmäßig getroffen. Seine Bilanz da in China ist auch nicht so schlecht. Ja, aber du hast gesagt, der Transfer hat einen kleinen faden Beigeschmack, weil sein Verein da nochmal prüfen möchte, ob das ja alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und da kann man nur sagen, wer hat mit den Chinesen jetzt Stress?
Okay, Anthony Modest, mehr Wahnsinn, ey. Ja, der wird jetzt rausgeholt hier. Der ist besser als der Rest, Anthony Modest. Ja, ja, wer schubst so die anderen vom Podest? Anthony Modest. Naja, gut. Auf jeden Fall 13 Spiele, 10 Tore für seinen Ex-Club. Jetzt ist er zurück beim 1. FC Köln und Simon Terodde gefällt das nicht, habe ich gesehen bei Instagram. Nein, natürlich haben die jetzt zwei klasse Stürmer da vorne drin und das wird für Markus Anfang jetzt gar nicht so leicht, den Anthony da erstmal einzugliedern, aber ich denke, der wird das schon schaffen. Das sind zwei Stürmer mit hoher Qualität. Anthony Modest, ja, dann vielleicht auch nochmal für die erste Liga ja, ein Vorgriff. Super Transfer, hat eine Ausstiegsklausel. Wenn es jetzt nicht hochgeht im ersten Jahr, dann kann er den Verein doch nochmal verlassen. Hat aber wohl auch einen Anschlussvertrag beim 1. FC Köln unterschrieben. Ist nämlich beim Vertragsende schon 35 und hat dann nochmal einen 5-Jahres-Anschlussvertrag.
Du bist kriegt informiert,
da, natürlich,
ey.
Kriegt dann saß nochmal,
du mit am Tisch, oder was?
Ich saß nicht mit am Tisch, aber ich habe da natürlich meine Quellen. Kriegt dann nochmal einen Anschlussvertrag, 5 Jahre und in welcher Position ist natürlich noch nicht entschieden. Aber ja, hat sich da erstmal abgesichert für die nächsten Jahre und deswegen macht das Ding für ihn auch rundum Sinn. Er ist wieder zurück in der Stadt, die er kennt, in einer Mannschaft, die er auch noch ja, kennt, viele Spieler auf jeden Fall, und wo er sich absolut wohlfühlt und wieder sein ja, Leistungsoptimum abrufen kann.
Ja, aber dass er so einen Vertrag bekommt, war, glaube ich, abzusehen. Ich meine, wenn du China verlässt, ich weiß nicht, wie viele Millionen er da kassiert hat, aber ich glaube, ordentlich, dann muss da natürlich ein Gegenangebot kommen, wo du sagst, okay, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe ja vor einigen Wochen, wo es rauskam, dass er mittrainiert bei der U23, habe ich schon gefragt, ey, warum verpflichtet ihn Köln ja nicht? Jetzt ist es passiert. Schalke war ja auch da ein bisschen im Gespräch. Ich glaube aber nicht, dass Schalke das am Ende stemmen konnte, was Anthony da alles gefordert hat. Dementsprechend.
Ja, also ich bin ein bisschen verwundert, muss ich sagen, dass da kein Erstligist wirklich zugeschlagen hat, denn ja, er hat seine Klasse in der Bundesliga auf jeden Fall nachgewiesen. Auch wenn er manchmal vielleicht technisch ja, ein bisschen grob daherkommt oder ein bisschen hölzern aussieht, er hat auf jeden Fall Qualitäten im Abschluss und deswegen wundert mich das schon, dass einige Erstligisten dann nicht gesagt haben, okay, 1 Million Gehalt ist sicherlich möglich zu stemmen und in der ersten Liga wird sich das ja nochmal steigern, steigert sich bis auf 3,5 Millionen. Ich glaube, da hätten einige Erstligisten mithalten können, aber wahrscheinlich war dann doch die Kölner Nähe und dieses Wohlfühl, der Wohlfühlmoment dann für ihn vielleicht doch wichtiger, als jetzt erstmal bei einem anderen Erstligisten die Zelte aufzuschlagen.
Ja, ich glaube auch einfach, dass ja, das Alter da eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass ja, einige Vereine kamen natürlich in Frage, dass er da nochmal 1-2 Jahre spielt, aber ich glaube, er und sein Berater-Team da sind clever genug, um zu sagen auch, ey, wir sind jetzt nicht dazu, also wir sind nicht davon abhängig, wir gucken uns nochmal anders um. Und ich glaube, Köln war auch einfach die erste Adresse, ja, um zurückzukommen. Er durfte da mittrainieren und einfach auch ja, loyal technisch zu sagen, okay, wir setzen uns erstmal mit euch zusammen an einen Tisch und tüten das Ding vielleicht zuerst mit euch ein, bevor wir uns da nochmal anderweitig umgucken. Und es ist ja alles gut gelaufen. Ich meine, Köln profitiert davon, kriegt jemanden zurück, mit dem sie schon mal gearbeitet haben und erfolgreich gearbeitet haben, wissen, was der drauf hat, und der wird auch da seine Buden machen. Für ihn ist es auch sehr gut, er ist zurück in Deutschland, hat keinen Stress mehr mit den ja, drüben in China, und er hat auch einen ordentlichen Vertrag bekommen, von daher eine Win, die klassische Win-Win-Situation.
Ja, okay, kann man so sagen, dann schließen wir das so ab. Bin ich eigentlich bei dir? Ja, und da haben wir uns in dieser Woche oder heute haben wir schon ein bisschen vor der Folge schon ein bisschen heiß diskutiert. Deswegen kam das jetzt so auf. Eigentlich hatten wir das gar nicht vor, jetzt groß als Thema zu machen. Aber wir können ja dann doch mal ein bisschen darüber sprechen, wo jetzt mal gerade diese Pause ist, bevor jetzt nochmal die finalen Spiele kommen vor Weihnachten. Ja, da können wir nochmal reingehen in die Materie, weil Sandro Wagner hat das so schön angeführt letzte Woche. Der hat gesagt, so, er sieht den BVB nicht so konstant und die Bayern, die werden noch Meister. Wir tüten das Ding noch ein. Ein Robben hat dann gleich nochmal ein bisschen zurückgerudert für ihn, hat gesagt, wir dürfen da jetzt halt gar nicht von Titeln reden, denn dafür sind wir einfach nicht gut genug. Und deswegen stellen wir uns heute die Frage, Mert, ja, wer wird denn Meister? BVB, Bayern, oder gibt es da vielleicht noch jemanden, der da zwischengrätscht?
Ja, schwierige Frage. Du hast gesagt, Sandro Wagner hat sich angriffslustig gezeigt, fand ich gut. Wir haben es ja gefordert, dass bei Bayern mal ja, ein, zwei Leute mal ein bisschen ja, den Mund aufmachen und ja auch mal das Standing, was sie haben, da auch mal ja, rechtfertigen. Robin hingegen war ein bisschen demütiger, hat gesagt, ja, wir sind einfach noch nicht so weit und wir sind auch jetzt noch nicht so gut. Aber er hat auch im gleichen Satz danach gesagt, er ist sich sicher, dass wenn sie weiter hart arbeiten, in dieser Saison einiges geht. Also war es gar nicht so negativ, wie manche Medien das vielleicht darstellen wollten. Bayern ist definitiv noch ein Kandidat, aber dafür mussten sie echt ja, nochmal performen, wie man so schön sagt. Ein, zwei Spiele wirklich auch dominieren und dementsprechend auch gewinnen, dass die Liga auch mal wieder den Respekt hat vor den Bayern. Und ja, du lachst schon,
Ja,
jetzt bin ich gespannt.
du siehst mich lächeln, weil bevor wir die Folge hier gestartet haben, wie gesagt, da ist das Thema schon mal hochgekocht und da habe ich hier von meinem Gegenüber gehört und das war Mert, für die, die es jetzt nicht begriffen haben. Ja, der hat mir gesagt, ja, die Bayern, nee, die sind weg. Dortmund macht das dieses Jahr.
Ja, und
Ganz
jetzt wollte ich
klar,
nämlich
ja.
ausführen. Aber ich glaube, dass Dortmund einfach diese Saison ja, es wieder schafft. Die Zahlen sprechen für sich, die Offensive ist einfach unfassbar brutal. Die sind so stabil in ihrem Spiel. Lucien Favre, haben sie jetzt natürlich auch einen Trainer, der, glaube ich, damit umgehen kann und die Situation jedes Mal richtig einschätzt, der auch momentan einfach ein Händchen hat mit den ganzen Jokern, die er da bringt, die da einfach funktionieren. Ja, dann haben die so junge Leute wie Sancho, der momentan unfassbar gut performt. Assist König ist da bei Dortmund, auch in der Nationalmannschaft jetzt wieder ein Tor vorbereitet hat. Einfach unfassbar gut drauf. Dann haben sie mit Marco Reus den Schlüsselspieler überhaupt jetzt momentan, der einfach jetzt auch so gereift ist und ja, die Mannschaft so unfassbar gut führen kann, spielerisch und auch mental, glaube ich. Der hat auch letztens gesagt, ich habe es jetzt mittlerweile eingesehen, dass mein Körper einfach nicht gebaut ist für 60 Spiele oder 80 Spiele in der Saison. Dementsprechend möchte er das richtig einschätzen und ja. Deswegen, ich glaube
Ja.
tatsächlich, also ich glaube, für Bayern kann viel gehen, aber Dortmund wird sich das nicht nehmen lassen, weil die sind, glaube ich, zu stabil.
Okay, da bin ich bei vielen Thesen natürlich über die Mannschaft und die einzelnen Spieler bei dir. Da gebe ich dir recht, das hast du schön ausgeführt, gerade auch mit Marco Reus und Sancho. Ja, aber ich sehe das dann doch so ein bisschen wie Sandro Wagner. Der hat nämlich auch gesagt, dass wenn man die einzelnen Spiele betrachtet, dass
Ja.
Dortmund dann nicht so stabil war. Natürlich muss man diese Spiele dann gewinnen als Spitzenteam. Das heißt ja immer wieder, für diese Phrase zahle ich auch gerne ein in unsere Essenskasse, muss man auch mal eklig gewinnen dort als Spitzenteam. Aber ich denke schon, dass nochmal so eine Phase kommen wird, wo Borussia ein bisschen Probleme bekommen wird. Sie spielen ja in diesem Jahr ja, international natürlich auch noch, sind sie auch noch vertreten. Und können da eine Rolle spielen und vielleicht werden dann doch nochmal die Wochen kommen, wo sie müde werden und wo die Bayern auftrumpfen können und Punkte sammeln können. Und ich glaube, dass wenn bei Bayern sich so ein bisschen das Lazarett lichtet und die verletzten Spieler zurückkommen und man sich so ein bisschen mehr jetzt einspielt, vielleicht auch schon nach der Länderspielpause, vielleicht hat Niko Kovac die genutzt mit Einzelgesprächen, mit Ribéry, mit Robben, mit Sandro Wagner und so die Jungs nochmal auch aus der zweiten Reihe nochmal ein bisschen einzuschwören. Also Bayern darf man einfach nicht abschreiben.
Also, was Sandro Wagner da gesagt hat, da stimme ich ihm tatsächlich zu, weil ja, es auch auffällig war, dass Dortmund immer wieder Probleme hatte in der Viererkette und also die waren immer wieder anfällig für Gegentore. Es war jetzt nie so, dass man gesagt hat, oh, okay, die sind 90 Minuten lang stabil und hauen den Gegner jetzt so weg. Die leben quasi von ihrer Offensive und diesen ja, schnellen offensiven Fußball. Da muss ich Sandro Wagner recht geben, aber was zum Beispiel die Champions League angeht, glaube ich tatsächlich, dass Dortmund mittlerweile die bessere Bank und so hat zum Rotieren und alles. Weil momentan, wie gesagt, läuft es auch Joker-technisch. Ich meine, da kannst du mal einen Paco Alcácer auf der Bank lassen, der kommt dann rein die letzten 20 Minuten und macht dann auch noch sein Ding. Du kannst mal Sancho auf der Bank lassen und dann kommt Götze und der funktioniert auch wieder. Da sehe ich tatsächlich die Bank bei Dortmund ticken stärker als bei Bayern. Bayern natürlich viele Verletzte jetzt mit dabei, ne? Tolisso, Kreuzbandriss, jetzt fällt sogar James Rodriguez aus, wurde operiert irgendwie am Knie. Das ist natürlich, haben sich auch ganz, ganz anders vorgestellt, müssen da immer wieder improvisieren. Goretzka mal als Linksverteidiger, wenn Alaba nicht kann oder verletzt ist, Dann, ja, Stürmerfrage. Lewandowski lange nicht getroffen, ich werde schon abgewunken. Sandro Wagner bekommt zum Beispiel wenig
Also
Spielzeit.
darauf schießt du dich jedes Mal ein, dass Goretzka ein Spiel links hinten gemacht hat. Ey, das kann ich nicht mehr hören.
Auf jeden Fall, Sandro Wagner kriegt wenig Spielzeit,
Das
meiner
stimmt.
Meinung nach zu wenig Spielzeit. Bei Kovac redet man ja auch immer über Rotation und Lever ist Stürmer Nummer 1, okay, aber Sandro hat definitiv seine Qualitäten und ich glaube, dass er auch viel, viel mehr Spielzeit bekommen müsste. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass Bayer Dortmund da einfach die bessere Bank hat und langfristig einen längeren Atem hat.
Ja, und glaubst du, dass keins der anderen Teams, zum Beispiel dein Lieblingsteam der letzten Wochen, Borussia Mönchengladbach, vielleicht auch eine Rolle spielen könnte?
Ja, Gladbach spielt momentan über ihren Level, würde ich mal sagen. Klar, überragend mit Thorgan Hazard, der da auf jeden Fall heraussticht. Mit Stindl, der jetzt ein bisschen weg war mit seinem Knöchel, aber er kommt wieder gegen die Bayern, trifft. Ich glaube schon, dass Gladbach auch ein Wörtchen mitzureden hat, aber dann gegen Ende da leider dann nicht mehr genug Puste hat, sagen wir mal, um damit sie für die Meisterschaft. Ich glaube schon, dass sie sich international ja, qualifizieren werden. Auch für, ich glaube sogar für die Champions League, aber für die Meisterschaft, da wird auch Bayern einfach noch mehr zu viel Dampf machen von hinten. Dortmund wird einfach zu stabil sein, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich nicht, dass Gladbach da bei der Meisterschaft ein ernstes Wörtchen mitzureden hat. Die werden auf jeden Fall mal hin und wieder den einen oder anderen ärgern, aber ich glaube nicht, dass es für den Titel reicht.
Ja, das glaube ich auch. Da bin ich komplett bei dir. Ja, wir werden das beobachten, wie es natürlich weitergeht in der Bundesliga oder wer dann am Ende das Rennen macht. Es wird sicherlich auch nochmal eine Zwischeneinschätzung geben von uns zu diesem Thema. Ich denke, damit ja, sind wir bei dem Thema Meisterfrage als Fazit. Ja, Merth sagt ganz klar, Dortmund wird es machen. Ich glaube, das wird noch spannend werden
Du
und
willst mich hier
spannend
wieder
bleiben bis
festnageln
zum
auf.
Schluss.
Echt?
Merth hat es ganz klar gesagt. Da gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, und in den letzten Wochen, da gab es immer wieder das Thema Football Leagues. Es ging ja eigentlich los, ja, mit der ja, europäischen Liga, die es da geben sollte, diese Super League oder wie die hieß, Elite Liga, mit den Spitzenteams und Einzelgründungsmitglieder Bayern München. Und darüber wollen wir natürlich so ein bisschen reden. Da gab es ja eine, ich glaube vom NDR ist diese Doku, ja, Football Leagues. Und da haben wir natürlich mal reingeschaut und da kann Mert jetzt erstmal loslegen.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Die Doku kann man sich auf jeden Fall mal angucken und geben, um einfach mal auch hinter die Kulissen zu gucken, was so in dieser Fußballwelt alles passiert, um auch mal zu sehen, wie ja, Spitzenteams sich zusammensetzen und wie das Ganze aussieht. Ist auf jeden Fall spannend. Wir haben es ja vor einigen Folgen schon mal angesprochen, ob wir das gut oder schlecht finden würden, so eine Superliga zu haben. Wie sie jetzt am Ende heißt, wissen wir nicht, aber aus einfach so eine Elite-Liga zu haben mit europäischen Top-Mannschaften, wie sich das Ganze aufstellen könnte, wie sich das finanziell trägt, was das für die UEFA und für die FIFA bedeutet, was das für die kleineren Teams bedeutet. Dementsprechend ist die Doku schon ganz spannend, kann man sich geben.
Es ist
Ja,
auch, es
aber.
ist vor allen Dingen ja auch spannend, weil es ja immer hieß in den öffentlichen Medien, da haben sich ja dann Vereinstreter dazu geäußert und viele haben sich eher nicht geäußert und manche haben halt auch ganz klar dementiert, dass es sowas geben soll.
Genau.
Und da war es ganz schön in dem Beitrag dann zu sehen, dass dort der Finanzchef der Bayern, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Gerlinger, sich zu einem Interview zur Verfügung gestellt hat und dann auch ja offen beschrieben hat, dass er bei einem Anwalt dieses Gesuch eingereicht hat, ob es die Möglichkeit gäbe, sich von der Champions League und auch von der deutschen Bundesliga zu trennen und dann dort in einer eigenen Liga zu spielen. Und das wurde dann vom Anwalt geprüft etc. Und dann hat man der UEFA das Ganze auch mitgeteilt, um ihr zu zeigen, dass es auch ohne sie gehen würde. Im Gegenzug wollte man natürlich dann noch mehr Unterstützung und noch mehr Fernsehgelder von der UEFA einfordern. Und das Ganze hat auch dafür gesorgt, dass in diesem Jahr oder in den letzten beiden Jahren mehr Fernsehgelder verteilt wurden an die europäischen Spitzenteams und dass da ein neues Schlüsselsystem aufgemacht wurde. Also so ein bisschen Druckmittel. Und das war dann doch ja, mal ganz interessant zu sehen, nachdem es in der Öffentlichkeit alles immer so ein bisschen dementiert wurde, dass da also wirklich Schritte unternommen worden sind und ja, daraus auch finanzielles Wohlwollen der UEFA gegenüber den Clubs passiert ist.
Ja, das fand ich spannend, dass tatsächlich der Vertreter da von FC Bayern, der Herr Gerlinger, der Einzige war, der ja quasi zugegeben hat, dass es diese Überlegung gab und dass es auch ja, mehr oder weniger ein Druckmittel gegenüber der UEFA war, von wegen, du, wir brauchen euch nicht, wir können auch eine Liga unabhängig von euch machen. Und das war halt spannend zu sehen, weil wenn man andere Teams oder andere Vertreter da gefragt hat, wurde es immer dementiert oder nicht kommentiert. Deswegen ist es schon ganz schön spannend zu sehen, dass da wirklich Bayern München auch Stellung bezieht und ja auch Flagge zeigt, von wegen, ja, es gab diese Überlegung und es gibt sie tatsächlich wohl immer noch. Ob sie jetzt wirklich durchgezogen wird und stattfindet, ist eine andere Frage. Ich finde das einfach nur krass, dass klar es ist, ich meine, wir waren auch mal Jugendspieler bei größeren Vereinen und man weiß, was hinter den Kulissen immer so viel abgeht und von außen sieht man das nicht so wirklich und als Fan kriegt man das vielleicht auch nur bedingt mit. Es ist einfach nur heftig zu sehen, wie viel da wirklich bei Spitzenteams, europäischen Spitzenteams, was für Summen da durch die Gegend fliegen, was für Politik da durch die Gegend fliegt, wer mit wem gut ist, wer mit wem nicht so gut ist und
Ja, den fliegenden Teppich oder was?
und das ist schon spannend zu sehen und auch ein bisschen ernüchternd, muss man sagen, weil wenn man sich als Fußballromantiker Fußball anguckt und ja, als Fußballromantiker Fußball genießen will und dann diese Welt sieht, ist das schon heftig.
Ja, es ist halt nicht immer alles, wie es scheint, Mert.
Richtig.
Ja, und ja, da gab es auch eine ganz lustige Szene eigentlich zu Beginn, nämlich bei, als Herr Gerlinger dann in diesem ja, in der Dokumentation vorgestellt wurde, da kam Hasan Salihamidzic in sein Büro und die beiden wollten sich begrüßen. Hasan wollte ja da die Hand überreichen, aber der Herr Gerlinger wollte umarmen. Da kam es dann zu einem etwas komischen Moment und danach ja, sagte dann Herr Gerlinger zu Brazzo nochmal: Ja, du weißt, dass der Herr XY hier verlängert und dann ja, hat glaube ich Hasan erstmal überlegt, wer ist das denn? Ein bisschen länger und die Kamera hat auch ja charmanterweise komplett draufgehalten und man hat die Unsicherheit gespürt und dann wurde nochmal nachgelegt, wer das denn ist und was der denn macht. Und dann, ja, klar, natürlich. Und ja, ich wollte nur sicher gehen, dass das für dich okay ist. Und Hasan hat dann abgenickt, wurden dann die Verträge doch nochmal verlängert von der Person. War dann ein bisschen ganz, war lustig, vielleicht jetzt im Nacherzählen nicht so sehr, wie man, wenn man es selber sieht, aber da könnt ihr dann nochmal reinschauen und dann an uns denken. Ja, dann wurde auch noch aufgedeckt oder kam halt, es gibt eine Quelle, die halt ja Mails etc. liefert und Informationen an den NDR und ja,
Spiegel war das auch.
an den Spiegel auch,
Genau.
ja, an diese Institution, um da aufzuklären, was im Weltfußball da abgeht. Und dann wurde auch aufgedeckt, wie viel zum Beispiel so ein Tourismuszentrum aus Katar an Paris Saint-Germain zahlt, nämlich 200 Millionen im Jahr. Und das wegen dem Financial Fair Play wurde das dann, ja, wurde das so angegeben. Und letztendlich hat das einen Wert von, ich glaube, 2,5 Millionen hatte es dann im Wert und in der Überprüfung. Und das ist dann schon bedenklich, dass solche Summen, ja, einfach so eine Riesendifferenz zwischen diesen Summen liegt und Paris damit ja eigentlich durchkommt vor dem Financial Fair Play. Und das wurde durch diese Dokumente dann aufgedeckt und da ist, wird man dann sehen, was die FIFA daraus macht. Da bin ich sehr gespannt, wie die dann damit umgehen werden.
Es ist auf jeden Fall mega krass, was halt mit Sponsoren und Sponsorengeldern, wie man das umschiffen kann. Und das Financial Fair Play hat man ja jetzt auch ab und zu mitbekommen bei Transfers, wie man das umgehen kann und so. Da fragt man sich natürlich, ob das dann wirklich Sinn macht, dass man sowas hat oder ob man das dann gleich weglässt. Schon krass, wie auch Man City, ja, Man City und Paris Saint-Germain wurden da ein bisschen mehr durchbeleuchtet. Und ist schon krass, wie fast wir Summen, wie gesagt, da rumfliegen und wie man das umschifft. Das ist einfach unfassbar, dass die auch noch damit durchkommen. Die haben auch in der Doku ja, ein Team aus der Schweiz nochmal benannt und dass da das Financial Fair Play bisschen mehr durchgegriffen hat und die das wirklich härter getroffen hat. Und dann hieß es, ja, die kleineren Clubs, bei den kleineren Clubs wird da härter zugeschlagen als bei den größeren, weil sie natürlich das Aushängeschild sind der ganzen Wettbewerbe, die da sind, wie die Euroleague und die Champions League. Und es ist schon dann bedenklich, wenn man da mit zweierlei Maß misst. Ich glaube, ja, es geht um Fußball, halt um Fairness und dass alle gleich sind. Und wenn man sich die Doku da anguckt, ist es alles andere als das.
Ja, der Clubbesitzer vom FC Sion war das, hat dann nämlich auch nochmal gesagt im Interview, dass ja die Strafen auch gar nicht anders verhängt werden können, beziehungsweise die großen Clubs da nicht benachteiligt werden, weil die ganzen Medienanstalten aufgrund der Fernsehgelder etc. Das gar nicht mitmachen würden, wenn dann so ein Verein wie Paris Saint-Germain ausgeschlossen werden würde von der Champions League. Das wären natürlich dann viele Einschaltquoten und ja, einfach viele Werbemaßnahmen etc., was wegfallen würde. Und deswegen werden diese Clubs nicht so besonders bestraft wie die kleinen. Und ja, da hat man auch den Präsidenten von der spanischen Liga die ganzen Sachen vorgelegt mit der Europa Liga der Spitzenteams. Und ja, da hat man schon gesehen, wie geschockt die Herren dann darüber waren, dass das sowas wirklich gibt. Und haben das auch null wahrgenommen, dass es wirklich so auch in der Prüfung war etc. Und waren dann doch sehr geschockt darüber und haben halt gesagt, dass sie nicht so richtig ja was dagegen machen können, weil sie halt ja viel weniger finanzielle Mittel haben, also die anderen Clubs, und dass man gegen die großen Clubs ja sich gar nicht groß wehren kann.
Also der Schaden, wenn man so eine Liga wirklich gründen sollte, ist ja auch einfach enorm. Die ganzen Ligen hätten dann die besten Teams nicht mehr zur Verfügung, wenn man so will. Also bei in Deutschland wären das dann Bayern München und Dortmund, die da irgendwie in Frage kommen. Und die wären dann einfach in der Bundesliga vielleicht nicht mehr vertreten. Dann die Champions League wäre nicht mehr so attraktiv. Das wäre dann vielleicht ja die zweite Liga der europäischen Spitzenteams, wenn du so willst. Was die Euroleague jetzt schon ist, dann wär wahrscheinlich die Champions League ja dementsprechend auch so und ja auch völlig unattraktiv. Dann hat man sich jetzt gibt es natürlich die Frage, was ist mit den Verbänden? Machen die das mit? Was ist mit Spielerverträgen? Sind die noch gültig oder muss man neue Verträge aufsetzen? Und. Und ich glaube, deswegen scheitert das Ding auch momentan, weil einfach da zu viel dranhängt und man einfach sich zu viel Probleme damit schafft. Ich glaube aber, dass so eine europäische Spitzenliga schon stattfinden soll. Ich glaube, dass die Teams da wirklich das machen wollen würden, aber momentan einfach der Stand ist, dass es zu viele Probleme mit sich bringt und daran scheitert es, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel Man City, Barcelona, Real Madrid und schon ein großes Interesse daran hätten.
Ja, wahrscheinlich gerade Man City und PSG, weil die haben natürlich Milliarden jetzt schon investiert in dieses Projekt, in diese beiden Projekte, und investieren ja auch immer noch weiter. Und das wäre dann natürlich die Möglichkeit, sich finanziell eigenständig zu machen und dort noch viel, viel mehr an Geld abzugreifen, als es in der Champions League etc. möglich ist. Und deswegen haben die Clubs natürlich daran so ein hohes Interesse. Aber man stelle sich mal die Bundesliga ohne Bayern München und dann eventuell noch Borussia Dortmund vor. Das wäre schon sehr, sehr tragisch, und deswegen sind wir natürlich absolute Gegner davon. Also ich zu meinem Teil. Mert, ich sehe da jetzt ein Nicken von dir. Ich denke, du auch.
Nein, ich definitiv auch. Wobei die Vorstellung natürlich überragend ist, so eine, dass man so eine Teams hat, die regelmäßig aufeinandertreffen, weil das einfach ja, das Beste der Besten sind. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, dass es einfach zu viel Schaden mit sich bringt für die ganzen Ligen, für die ganzen Verbände, dann wahrscheinlich auch für die Spieler, für die ganzen Berater, die da noch dranhängen, die dann auch einfach nicht mehr die Möglichkeiten haben, vielleicht ihre Klienten zu Spitzenteams zu bringen. Weil einfach ja das Geld oder nicht mehr da ist
Ja, also ich
und.
kann mir gar nicht vorstellen, wie groß die Spanne dann werden würde zwischen den jetzigen Spitzenteams. Ist die Spanne ja schon zu groß, sehr groß zu den anderen Teams.
Ja.
Und wie groß würde dann die Spanne nochmal werden, wenn die wirklich in ihrer eigenen Liga da spielen? Also da würden ja Unsummen von Geld investiert werden, etc. Und was passiert mit den anderen Mannschaften? Also es wäre schon, ja, es wäre tragisch für den Fußball, glaube ich. Und
Das Ding ist ja auch, das zieht sich dann auch natürlich durch, ne? In die zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga, dann wahrscheinlich auch im Amateurbereich. Ich glaube, dann werden auch solche Märchengeschichten wie Hannover 96 sie jetzt hatte, einen Regionalligaspieler da einfach mal zu verpflichten und einen Profibereich zu etablieren, gar nicht mehr möglich, weil einfach das Risiko noch größer wäre. Einfach weil es ja einfach unvorstellbar ist, weil man dann noch abhängiger wäre von den Sponsoren, die man dann hat, noch abhängiger wäre von den Beratern, mit denen man zusammenarbeitet, und die wollen dann halt natürlich auch den sicheren Weg gehen und sagen, okay, den Spieler kann man verpflichten oder der hat die und die Vita, den nehmen wir dann natürlich. Und da würden die Sponsoren dann eher schon sagen, okay, da geben wir ein bisschen mehr Geld frei als für so einen Regionalligaspieler oder Oberligaspieler oder keine Ahnung. Also ja, das ist schon immens, was für ein riesen Rattenschwanz das ist am Ende des Tages.
Richtig, und im Football Leagues wurde nicht nur darüber gesprochen, über diese Liga und natürlich auch nicht nur über Man City und PSG, was die da für Gelder machen. Und da gab es auch noch einen Beitrag über Man City, die in Afrika ja, eine Fußballschule haben, wo die Spieler dort, ich glaube, bis zu 11 Jahren werden die da gescoutet und dann kommen die dorthin und dann ja, werden die halt dort trainiert und sollen dann nach Europa verkauft werden, sobald das möglich ist vom Alter her, und werden dann an diverse Clubs verteilt und verkauft. Und ja, macht natürlich Man City, hat natürlich das Ziel, dort viele Transfereinnahmen zu generieren. Darüber wurde auch gesprochen, aber es wurde auch über, ja, Jugendspieler, die transferiert werden, gesprochen. Und da gab es zwei Beispiele, zwei junge Kicker aus Deutschland, glaube ich, waren das, die da, ja, transferiert wurden. Der eine Spieler von RB Leipzig angeworben
Genau.
und da wurden dann den Eltern Jobs angeboten. Und sowas höre ich natürlich nicht zum ersten Mal, nicht bei Football Leagues, sondern da kannst du ja auch ein bisschen erzählen. Das haben wir ja auch schon, ja, zu unserer Zeit so ein bisschen wahrgenommen.
Es ist halt krass, wie sehr sich das verändert und wie früh man jetzt schon anfängt, Spieler anzusprechen und anzuwerben auch. Und auch auf was für eine Art und Weise. Ich weiß, dass zum Beispiel Spielerberater gerne bei Social-Media-Plattformen unterwegs sind und die Spieler halt direkt anschreiben. Ja, wie seriös das ist, kann dann halt jeder für sich denken. Und ja, also ich war persönlich auch bei einer riesen Berateragentur, die unter anderem auch Mesut Özil unter ihren Fittichen hatte. Und es ist halt schon krass, dass man, ja, entweder du bist einfach Massenware, wenn du so willst, ne? Du bist halt einer von vielen, und sobald du nicht lieferst oder sobald du nicht lukrativ genug bist, wirst du dann auch ganz schnell beiseite gelegt. Und deswegen ist es halt mega schwierig für Berater. Ich meine, die haben den Job ja auch nicht umsonst. Es gibt auch zig Berater, die das wirklich souverän und gut machen und einfach einen super Job machen. Es gibt aber auch natürlich die komischen Gestalten, die da irgendwie rumlaufen an Sportplätzen und
Die schwarzen Schafe.
die schwarzen Schafe, die da Eltern und Spieler direkt anfragen und auch ja, vor Alter nicht zurückschrecken. Ich meine, wenn man da schon so 8- oder 11-Jährige anspricht, ist das schon ein bisschen sehr übertrieben.
Ja, und bei mir kam das zum Beispiel mit dem Berater erst später. Da wurde ich angesprochen von einem, ja, Mitspieler von mir. Ob ich schon einen Berater habe, und dann ja, gab es da diverse Treffen mit unterschiedlichen Spielerberatern. Aber ich war schon damals in einem Alter, wo ich dann auch selbst entscheiden konnte und beziehungsweise auch meine Eltern zu Rat gezogen habe, um da zu fragen. Und man muss sich nur vorstellen, wenn ein 13-Jähriger da auf dem Fußballfeld angequatscht wird nach dem Spiel und sein Elternteil ist vielleicht mal nicht beim Spiel, einmal zugucken, und dann geht man auf die Spieler zu und fragt die an. Das ist natürlich ja auch so ein bisschen gefährlich und da ist immer ein Beigeschmack mit dabei. Und ja, da wurde halt dann auch gezeigt, so was dort angeboten wurde. Dann wurde den Eltern ein Job angeboten, der dann natürlich nicht angetreten werden musste, aber auf dem Papier. Und dass man da finanziell erstmal versorgt ist und dann ja, diverse Klauseln, wie es dann weitergeht später. Sowas gab es früher sicherlich auch schon. Bei mir war das zum Beispiel ohne damals den Berater, meine erste Wechsel so von meinem Jugendverein dann Richtung Hamburg. Da gab es diverse Angebote vorher von verschiedenen Vereinen und halt auch unterschiedliche Angebote dann an mich. Und da gab es auch ein Angebot an meine Eltern. Ja, und da, das ist dann schon ein bisschen schon damals für mich verrückt, aber wenn man jetzt sieht, was für Ausmaße das annimmt, da werden Familien komplett umgesiedelt, mit 14 Jahren der Spieler dann verpflichtet und dann bekommt die Mutter dann festes Einkommen etc. oder eine Wohnungsausstattung und, das ist schon verrückt.
Ja, das ist schon krass, weil man einfach unfassbar abhängig wird davon, ne? Wenn du jetzt ja, den Traum deiner Kinder irgendwie natürlich unterstützen möchtest und auch fördern möchtest und dann so ein Verein auf dich zukommt und dir natürlich ein Angebot macht, was super ist oder was in dem Moment einfach überragend ist für dich, für dein Kind oder für die Familie, dann überlegst du natürlich dreimal, aber man ist dann halt unfassbar abhängig. Und wie du schon sagst, und ich glaube, das gibt es halt immer noch, dass man Familien irgendwelche Angebote macht, von wegen Job und ja, keine Ahnung, was da noch alles, was für
Ja,
noch
und
Angebote reinkommen. Und das ist halt heftig, wenn du da umziehen musst und quasi dein Leben, was du davor hattest, zurücklässt und das verfolgst und dann am Ende des Tages,
dann
ja.
verletzt sich der Junge mit 15 und kann ein Jahr nicht Fußball spielen oder so. Was ist dann?
Ja.
Also das ist alles ja, sehr schwer. Ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Da ist es halt dann wirklich schwer, auch das zu kontrollieren. Wie läuft so ein Wechsel ab? Etc. Läuft das alles mit rechten Dingen oder wird da jemand arg beeinflusst? Für viele ist das ja auch eine gute Option. Wie gesagt, es ist immer die Art und Weise, der Ton macht da die Musik mehr. Ja, ist gefährlich.
Ich meine, bei mir, also ich persönlich kann es immer nicht verstehen, warum zum Beispiel Vereine den Spielerberater bezahlen oder warum die gewisse Prozente bekommen, weil in anderen Unternehmensbereichen ist es ja auch so, wenn ich einen Berater, einen externen Berater zu Hilfe nehme, dass ich ihn dann bezahle quasi und dann wäre es dann halt der Spieler, der am Ende das dann bezahlt oder die Eltern oder ja, das drumrum. Und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, was man bedenken muss, weil dadurch Berater natürlich ja, eine gewisse Machtposition haben und gegenüber den Spieler, ja, wenn man so will, ausnutzen kann. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich nicht verstehe, was ich auch immer nicht verstanden habe, weil ich als Spieler habe immer gedacht, ey, so wenn bezahle ich doch für deine Dienste, das ist eine Dienstleistung, die du mir anbietest, einfach eine Hilfe, die du mir anbietest und wenn, gebe ich dir was von mir. Und deswegen habe ich nie verstanden, warum zum Beispiel Vereine Berater bezahlen. Dadurch fällt dann halt die Position als Spieler zum Beispiel weg, dass du sagen kannst, ey, kümmere dich doch mal um mich oder du kümmerst dich nur um den und den oder du hast hier andere Projekte laufen und dadurch fällt zu schnell mal ab.
Ja, das sehe ich ja fast genauso. Bei mir war es zum Beispiel so, dass der Berater über den Verein bezahlt wurde, also dass da ja was gegeben hat. Was genau, weiß ich nicht. Ja, also ich musste dann nichts abdrücken. Also und da ist dann schon so ein bisschen, dass man dann den Verdacht hat, okay, als es dann mal nicht so lief und man wollte wechseln und da hat dann immer gesagt, geduldig und bleib ruhig und so. Aber dann spielst du ein Jahr wenig und ja, rufst immer wieder an und fragst so, wie sieht's denn aus und so, neuer Verein. Und dann kommt da halt wenig, relativ wenig, dann kommt schon mal der Verdacht so auf, okay, der kassiert hier ganz gut was ab bei dem Verein und ja, macht dann seine Arbeit vielleicht nicht so gut. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, dass man vielleicht sowas, ja, aber dann wäre es wahrscheinlich am Anfang nicht so diese Riesensummen. Und würden dann die Berater auch mal ein bisschen zwingen, noch mehr bessere Jobs zu machen. Wie gesagt, es gibt solche und solche. Wir wollen jetzt hier keinen verteufeln. Ja, aber das war ganz spannend im Football Leagues beleuchtet auf jeden Fall. Deswegen wollten wir euch das nochmal ans Herz legen. Könnt ihr ja mal reinschauen, einfach mal bei YouTube eingeben. Und dann könnt ihr mal gucken, vielleicht ist da für euch was Interessantes dabei. Da wird sicherlich in der nächsten Zeit werden da noch mehr Enthüllungen kommen. Und wenn es mal wieder passt, dann werden wir da noch auch noch mal ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Ich denke, um da jetzt so ein bisschen anzureißen heute, hat das ganz gut gepasst. Und ich denke, jeder freut sich darauf, dass die Bundesliga wieder losgeht und da die Spiele kommen. Erstmal schauen wir natürlich heute, was Deutschland da macht. Merth, kommt noch mal ein Tipp zum Abschluss.
Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland das nicht gewinnen wird heute.
Oh,
Ich muss es leider sagen.
der Kritiker.
Kritiker. Ja, Tipps sind immer schwierig. 2-1 Holland.
2-1 Holland.
2-1 Holland.
Ja, ich sag, die Deutschen, die machen das heute.
Ja, Kai Havertz.
1-1. Bist du wieder reingefallen, ey. Ja, wir haben ja auch in der letzten Woche rumgefragt bei Instagram, ob wir mal ein Spiel kommentieren sollen. Und da, ja, haben tatsächlich 100% gesagt ja, und das waren mehr als 30 Stimmen, die dort aufgerufen wurden von euch. Ja, werden wir natürlich in Angriff nehmen, werden wir auch nochmal abstimmen, also die Augen offen halten, welches Spiel es denn sein soll.
Nur
Also da auf dem
Spitzenspiele.
Laufenden bleiben. Ja, und natürlich nur Spitzenspiele. Also Wacker Innsbruck gegen SV Ried wird da wahrscheinlich erstmal nicht auf der Platte sein. Ja, wir wollen uns bedanken natürlich für den Zuspruch in der letzten Woche. Haben sehr, sehr viele reingehört. Das freut uns natürlich. Ja, gebt das ruhig nochmal weiter an eure Tanten, Cousins und Cousinen, nicht zu vergessen. Und an wen ihr noch so kennt. Wir freuen uns über jeden Hörer und natürlich auch über euer Feedback. Vielen Dank. Jetzt habe ich mir schon wieder im Mund fusselig geredet. Mehr, du kriegst die Abschlussworte.
Ich freue mich, ja. Ich möchte mich auch bedanken bei allen, die uns hier zuhören und zugehört haben. Vielen, vielen Dank.
Nachmacher. Was?
Folgt uns auf Instagram, hört weiter rein, sagt es euren Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, alle, die ihr kennt.
Danke, dass du alles nochmal
Und
wiederholt hast, was ich gesagt habe, Mert. Damit schließen wir ab. Bis zur nächsten Woche.
bis dann.